Unser heutiger Gast wuchs zwischen 20.000 Büchern auf. Nach einer Banklehre studierte er BWL mit dem Ziel, Steuerberater zu werden. Heute sagt er, dass er zum Glück für mögliche Mandanten dieses Ziel nicht erreicht hat. Den Start ins Berufsleben nahm er als Berater für Mergers and Acquisitions. Ein Thema, das ihn auch bei seinem Einstieg bei der Deutschen Bahn begleitete. Es folgten Führungspositionen, unter anderem im Controlling bei DB Schenker und verbunden mit einem Kulturschock ein Wechsel zur größten digitalen Beteiligung von Axel Springer. Nach weiteren Stationen im Finanzbereich ist er mittlerweile zurück bei der Deutschen Bahn und er hat heute das Gefühl, wirklich etwas ändern und beeinflussen zu können. Seine letzten Jahre waren geprägt von der Entwicklung und dem Aufbau von EveryWorks, so nennt sich das Coworking am Bahnhof der Deutschen Bahn. Seit über 4 Jahren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Was können wir tun, damit wir Arbeit in unserem Leben besser integrieren können? Und welche Rolle spielt dabei das Thema Remote Working? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen und Tools, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Und dabei beschäftigt uns jede Woche wie immer die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On the Way to New Work. Heute mit Burkhard Rönnefahrt. Grüß dich. Jetzt muss man mal dazu sagen, gut Ding wir Weile haben. Wir mussten schon so oft hin und her schieben und jetzt befinden wir uns zu diesem Zeitpunkt, wenn es gehört wird, wahrscheinlich im September oder Oktober. Wir haben es aber aufgenommen jetzt im August und haben lange drauf gewartet. Ich habe mich sehr drauf gefreut, dass wir die Folge aufnehmen. Schön, dass du da bist.
Vielen herzlichen Dank, Christoph. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein.
Wo finden wir dich gerade?
Ja, ich bin gerade in quasi Wurfentfernung von zu Hause in einem Coworking Space, der hier nebenan ist. Ich bin offiziell noch im Urlaub und habe die Kinder da und das ist dann ein bisschen ruhiger, wenn man ein ruhiges Plätzchen woanders findet und habe mich hier mit schönem Blick auf oder über Potsdam einquartiert.
Ach, Hammer. Also vielen Dank, dass du das jetzt möglichst machst im Urlaub. Michael hat ja schon angekündigt, der hat es heute nicht geschafft reinzukommen. Verbindungsmäßig ist das von der Location, wo er gerade ist, auch nicht so einfach. Und dann hat er gesagt, Mensch, nehmt ihr beide auf, nochmal schieben ist keine Option. Und haben wir gesagt, auf jeden Fall. Und kleiner Spoiler vorweg, Blackboard, mein Beratungsunternehmen, arbeitet zwar für die Bahn, aber in ganz anderen Bereichen. Also du und ich haben weder irgendwelche Kundenbeziehungen noch irgendwie miteinander verwurstelt. Finde ich nur wichtig, dass wir da klar sind, dass sich da nichts miteinander vermischt. Mich interessiert aber jetzt erstmal die Frage aller Fragen und auch alle anderen, die zuhören. Nämlich, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist? Du kennst sie. Insofern, du darfst jetzt einatmen, ausatmen, ausholen.
Ich sage mir das, was alle sagen, so. Das ist eine schwierige Frage und in der Kürze der Zeit wird
ja das ist abgelutscht.
Ja, genau. Dickes Brett, was man da bohren muss in der Kürze der Zeit. Aber ich fange mal damit an. Du hast es ja in deiner Einleitung auch schon gesagt. Ich bin aufgewachsen, ja, in einem zumindest mal 50-prozentigen Lehrerhaushalt. Umgeben von, ich will mal sagen, knapp 20.000 Büchern. Mein Vater war sehr leseaffin und Historiker und sammelte Bücher. Unser Haus war also mit Ausnahme von den Badezimmern überall mit Büchern vollgestellt. Meine Mutter Zahnärztin, also auch ganz andere Dinge und Sachen, die ich heutzutage mache. Mhm. Bin aufgewachsen mit einem tollen Freiraum, der von meinen Eltern uns eingeräumt wurde. Ich habe auch 2 Brüder und ja, da waren die Themen natürlich sowas wie Respekt. Wir haben immer gefühlt wie so ein Mehrgenerationenhaus gewohnt, mit Urgroßmutter teilweise auch immer noch im Haus und immer viele, vor allem Freunde meiner Mutter, die da waren. Das heißt, wenn ich das nochmal aus einem anderen Zusammenhang nehme, so wie es Insa auch gesagt hat, so dieses wie bin ich das geworden, ist geprägt durch Begegnungen, dann kann ich dem absolut zustimmen. Viele Menschen getroffen, die einen so geprägt haben und beeinflusst haben. Aber natürlich ganz wesentlich meine Mutter durch ihre besondere Art, will ich einfach mal sagen, die uns da unheimlich viel Zuspruch gegeben hat, egal was wir machen wollten. uns einen unheimlichen Freiraum gegeben hat und auch durchaus uns manchmal so ein bisschen gechallenged hat. Ich bin knapp nach 6 Monaten das erste Mal Englisch gelernt, von meiner Mutter nach England geschickt worden, um eine Freundin zu besuchen, die sie dort hatte, da damals noch keine Handys. Und ja, sie hat mich dann halt zum Flughafen gebracht und mich dann verabschiedet. Und ich kam in London an und bin überhaupt nicht so vom Fleck gekommen, wie das eigentlich geplant war. Es war Busstreik und so weiter. Ich weiß nicht, welche Eltern sowas heute noch machen würden ohne Handy. Und umgebracht hat es mich nicht. Es hat mich unheimlich weitergebracht. Und so hat insbesondere meine Mutter uns durchs Leben gebracht mit diesem Vertrauen, mit diesem absoluten Freiraum und vor allem mit einem Ansatz einer Unvoreingenommenheit, auf Menschen zuzugehen.
Und wie alt warst du da?
Ja, das muss gewesen sein mit rund 14, würde ich mal 14. sagen.
Ja.
Ich hatte in der siebte Klasse habe ich Englisch bekommen und also dementsprechend muss ich ungefähr 14 gewesen sein. Und das eben ohne technische Hilfsmittel wie Handy und so weiter. Aber es war ein tolles Abenteuer und eine tolle Herausforderung und im Nachhinein lacht man. Aber das war tatsächlich so der Ansatz, wie meine Mutter auch übrigens heute meine Kinder laufen lässt und nicht überall eingreift. Und das habe ich mir, glaube ich, sehr angeeignet und habe das übernommen. Und das hat mich eigentlich mein Leben lang auch bisher so geprägt, im Zusammenspiel mit meinen Kindern, mit anderen, mit Mitarbeitern, mit anderen im Team. Dieses Laufen lassen, dieses Vertrauen, einfach da tatsächlich keine Scheu vorzuhaben, die anderen machen zu lassen und alleine machen zu lassen. Und ja, das ist eigentlich so ein wesentliches Thema, was ich mal sagen will, was ich so von meiner Mutter mitbekommen habe. Später gut durch meinen Stiefvater sicherlich nochmal ganz besonders, zwar einerseits ein anderer, ganz anderer Blick aufs Leben als von meinem leiblichen Vater und von ihm vor allem mitgenommen zu haben, dieses nie aufhören zu lernen. Bis ins hohe Alter hat er Sprachen gelernt und sich auch nicht die einfachsten mit Arabisch und Chinesisch rausgesucht, die er natürlich nicht fließend sprechen konnte am Ende, aber trotzdem nie aufgehört zu lernen. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, was zu uns einfach auch gut passt, dieses immer wieder mal was anderes machen, nie bei demselben stecken bleiben, immer offen für neue Themen und andere Themen. Ja, das ist eigentlich das, was ich so von meinen Eltern sehr mitbekommen habe. Gab auch durchaus ein paar Rückschläge in dem Zusammenhang in meiner Kindheit. Ich habe relativ früh eine Krebserkrankung gehabt und bin dementsprechend auch durch diese Krankheit natürlich sehr geprägt in meinem ganzen Ansatz, wie ich so ans Leben rangehe. Und ja, und dann habe ich aber durch diese ganzen Voraussetzungen die besten Möglichkeiten gehabt, das zu tun, was ich wollte. Ehrlicherweise wusste ich nicht so genau, was ich eigentlich wollte. Und wie das da in der Zeit dann auch war mit den Freunden in der Schule, in einer Freistunde, war zu Hause bei ihm dann Kaffee getrunken und ich habe ihn dann irgendwann mal gefragt, jetzt ist ja bald so vorbei mit der Schulzeit, was machst denn du eigentlich? Und er sagte, ja, er hat sich jetzt bei einer Bank beworben und da meinte ich, super, klingt toll, mache ich auch. Und so bin ich eigentlich in diese Schiene reingekommen und habe dann, ohne wirklich zu wissen, was ich eigentlich wollte, gerade so dieses Thema Betriebswirtschaftslehre, Recht und so weiter kennengelernt im Rahmen der Ausbildung. Und das hat mich dann dazu geführt, dass ich mich dann entschieden habe, in Berlin, hier an der Humboldt-Universität, eben Betriebswirtschaft zu studieren, nachdem ich eben eine Ausbildung zum Bankkaufmann absolviert hatte. Und das habe ich beruflich dann in Frankfurt getan, bin zu einem organisatorisch gehörte das zu Dresdner Kleinbau und Wasserstein, aber war eine Einheit, die sich viel mehr um so mittelständische M&A-Transaktionen gekümmert hat. Und da bin ich das erste Mal eben auch mit diesen ganzen wirtschaftlichen Themen in Kontakt gekommen, was es eigentlich bedeutet im wahren Leben. habe dann nach 3 Jahren aus privaten Gründen den Absprung nach Berlin wieder vorgenommen und habe dann dort eben bei der Deutschen Bahn angefangen. Das war mein erster Kontakt zur Deutschen Bahn. Und wie du es in der Einleitung auch gesagt hast, eben nicht als Steuerberater, sondern eben in diesem Bereich Corporate Finance. Ich hatte mir diese Frage des, was will ich wirklich, wirklich zu dem Studiumszeitpunkt dann auch wirklich nochmal gestellt in Bezug auf das Thema, will ich wirklich Steuerberater werden? Und das habe ich dann für mich so beantwortet zu sagen, das will ich nicht und das wollen im Zweifel die Mandanten auch nicht. Mhm. Und insofern war das dann auch nochmal durch einen Rückfall der Krankheit auch sicherlich nochmal beeinflusst, dass ich dort nochmal ein Schilddrüsenkarzinom bei mir eingenistet hatte und ich sozusagen dann auch nochmal einen Teil der Uni-Zeit ausgefallen bin wegen Operation und so weiter und so fort. Und insofern war das dann am besten. Ich hatte dann eine tolle Möglichkeit, eben in Frankfurt zu starten und jetzt den Bogen zur Bahn gefunden. Habe dann bei der Bahn im M&A-Bereich gearbeitet, auch tolle Transaktionen für die Bahn gemacht, auch sehr international durch mein Highschool-Jahr, was ich in der Schulzeit gemacht hatte, eben dort gearbeitet. Und insofern bin ich durch diese ganzen Begegnungen auch, die man auf diesem Wege hatte, zu dem geworden, was ich heute bin. Ich habe während meiner Studienzeit auch mit einem Freund zusammen noch ein Unternehmen gegründet, was eher so im Dienstleistungsbereich war. Und das hatte mir ermöglicht, eben auch sehr viele Leute kennenzulernen, die aus dem prominenten Bereich sind, Politik, Showbusiness und so weiter. Und das hat mich auch durchaus geprägt, zu gucken und zu sehen, die kochen auch alle nur mit Wasser und sie sind trotz alledem in den meisten Fällen absolut respektvoll und das ist ein Thema, was mich dadurch auch weiter immer begleitet hat, der absolute Respekt gegenüber dem Menschen, den pflege ich heute und das war für mich ganz eine ganz prägende Zeit auch, das zu sehen. Und klar, dann kommen Dinge dazu wie Kinder, die man bekommt und über die man sich, gerade wenn man selber eine Erkrankung hatte, dann ganz besonders freut, wenn sie gesund zur Welt kommen und eben gesund aufwachsen können. Und das ändert einfach auch den Blick aufs Leben für einen selber. Gerade in dieser Kombination ist man oder gewinnt man eine große Dankbarkeit, die man... Cool.
Ja, ich nehme das auch so wahr, ne? Du erwähnst so deine Erkrankung im Nebensatz. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann fing das in der Schule aber schon an, oder? Vor dem Studium?
Ja, genau.
Das heißt...
Entschuldige.
Nee, sag mal.
Ja, es war in der, muss ich auch nochmal überlegen, ich glaube, 9. Klasse oder sowas.
Ich hatte so 15, 16, ne?
Ja, genau.
Ich habe in dem Alter einen Schulfreund verloren damals, der ist zusammengebrochen am Bahnhof und wurde eine Krebserkrankung festgestellt und er ist dann ein paar Monate später verstorben, so in unserer Clique. Und das, als du das eben so erzählt hast, fiel mir das wieder ein, auch wie weggepackt das dann doch gerne mal ist. Und ich höre das nur so zwischen den Zeilen raus. Also ich kriege es im Berufsumfeld mit, wenn das passiert. Wie geht man damit um? Was passiert dann? Das ist ja schon doch eher etwas, was einschneidend ist. Und du hast es gerade auch gesagt, in Bezug auf die Kinder und wie du aufs Leben guckst. Kannst du aus der Zeit noch erinnern, wie das bei dir hochkam, wie du damit umgegangen bist, was passiert ist und wie der Teil der Reise neben der beruflichen Reise war? Ist das etwas, über das du heute sprichst?
Ja, ich spreche da schon drüber. Ich packe das natürlich nicht jetzt immer bewusst irgendwo aus, weil es auch bei vielen erstmal so eine gewisse, ich will nicht sagen Befremdlichkeit auslöst, aber manche auch ein bisschen Problem haben, manchmal mit solchen Dingen umzugehen. Ich bin ganz unbefangen eigentlich daran gegangen, muss ich ehrlicherweise gestehen. Ich will fast aus heutiger Sicht, wo ich selber Kinder habe, fast sagen, das war unfair meiner Mutter gegenüber, weil man diese Rolle natürlich erst versteht, wenn man selber Kinder hat, was es bedeutet, dass ein Kind krank ist, dass man nicht selber krank ist.
Ja.
Deswegen habe ich das nie als so eine wirkliche Bedrohung wahrgenommen, wie es meine Mutter, die nun auch Ärztin war, wahrgenommen hat. Und mit einer, sag ich mal, mit einer Gelassenheit bin ich wahrscheinlich damit umgegangen. Und ich habe nie für mich vor Augen geführt, dass das sozusagen die Reise da schon Ende nehmen könnte. Das war für mich nie irgendwie eine Option. Und ja, das sind dann wieder so Gegebenheiten, die dann auch für meine Mutter natürlich ganz besonders waren, ganz besondere Momente, auch besonders schwere Momente natürlich. Und ihr hat es aber, glaube ich, auch geholfen, dass ich so unbedarft damit umgegangen bin und dass mich das jetzt nicht so fertig gemacht hat. Klar, wenn man dann in der Schule ohne Haare sitzt und gehänselt wird, ist jetzt nicht so super. Das kam Gott sei Dank zumindest nur einmal vor, dass ich mich daran erinnern kann. Das ist dann schon ein schwerer Schlag, will ich mal sagen. Fühlt sich nicht besonders gut an. Aber ansonsten habe ich, eben weil ich auch so viele Leute und gute Freunde damals auch schon hatte, die ich eben teilweise heute auch immer noch habe, die einen sehr unterstützt haben und einem da wirklich geholfen haben. Und insofern ist es für mich eine ganz bestärkende Zeit auch gewesen. Mein Stiefvater hatte damals, als ich im Krankenhaus lag, mir ein Poster von Malediven aufgehangen und meinte, wenn du wieder gesund bist, dann fahren wir da hin. Und das war für mich so ein Ziel auch, wo ich darauf hinarbeiten konnte. Und das hat mich auch unheimlich aufgebaut. Und dass die auch immer natürlich für mich da waren und war für mich eine große Energiequelle. Und ich habe eher fast mit den anderen gelitten. Ich hatte auch einen Mitleger im Zimmer, der hat es also nicht so gut gehabt wie ich. Der ist irgendwann nicht mehr wiedergekommen. Und das prägt einen schon.
Wenn du jetzt so auf die letzten, also erstmal danke, dass du sowas auch teilst. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass diese Frage kommt, oder versucht es immer so nach dem Bauchgefühl zu machen, was jetzt jemand fragen würde oder interessieren würde, weil einfach es Menschen gibt, die eben das, so wie du schon gesagt hast, auch nicht so gerne teilen. Und das gehört ja auch zu einem ganz großen Teil dazu, aus der Brille von anderen gucken zu können, um verständnisvoller damit umzugehen, um integrativer denken zu können. Und es ist wahnsinnig schwer. Also ich denke jetzt auch gerade an die letzten Monate, wo ja nun auch Menschen, die solche schweren Krankheiten haben, unter der Bürde auch zu leiden hatten, dass eben sehr viele andere Patienten reinkommen, gleichermaßen. Also ein Freund von mir, der ist Arzt und erzählte dann eben, ja, wenn dann halt die Krebspatienten zurückgestellt werden, um Kapazitäten freizuhalten, dann managt man auf einmal Menschenleben mit diesen Kapazitäten und das ist wirklich schwierig. Und ich habe das Gefühl, jedes Gespräch darüber löst. Wenn du jetzt mit der Erfahrung auch auf deine Karriere guckst und die Entscheidung, die du getroffen hast, oder du warst gerade ja bei dem Punkt, dass du nochmal sagtest, jetzt Beruf angefangen, Studium begonnen und du hast ja auch ein paar Stationen drin, wo du auch Dinge abgebrochen hast oder gelassen hast. Kannst du nochmal auf die gehen, auf diese Station, wo du auch entschieden hast, das mache ich jetzt nicht weiter und vielleicht auch mal so den Vergleich ziehen, was hat das mit deiner Prägung zu tun? Weil solche Entscheidungen wirken immer so leicht im Nachhinein. Aber die sind ja oft nicht leicht in dem Moment.
Ja, es gibt zwei Stationen, die vielleicht, ja, die da nochmal vielleicht erwähnenswert sind. Ja, das eine ist tatsächlich die Zeit, die ich bei Springer in der Beteiligung damals verbracht hatte, die ist auch ehrlicherweise nicht sozusagen freiwillig zu Ende gegangen. Die hat mich, da haben wir uns getrennt, weil wir den Bereich zusammengelegt haben, pipapo, Gründe auch egal. Das war nochmal so ein Moment, wo man auch nochmal neue Demut lernt, ja, wo man merkt, es läuft nicht alles immer nur wie am Schnürchen, sondern es gibt auch mal Rückschläge und auch damit muss man mal klarkommen. Das gehörte bei der Station für mich dazu, auch wenn ich da so im Sinne von New Work natürlich nochmal ganz anders Dinge kennengelernt habe. Ich kam von einer Bahn, von einem großen Konzern in so eine, es war jetzt keine, wie gesagt, keine kleine Einheit, es sind immer noch 700 Mitarbeiter gewesen, aber die unter einem ganz anderen Prinzip gearbeitet haben. Nicht vergleichbar zu einem Konzern wie die DB. Und das war für mich auch eine super lehrreiche Zeit, wo ich auch diesen Zugang erst das erste Mal so richtig kennengelernt habe und aufgesaugt habe und zu sagen, es geht halt auch anders, man kann auch agiler arbeiten und mit anderen Tools und so weiter. Das war für mich da schon sehr entscheidend. Und Ja, insofern, da gibt es dann schon die Momente, wo man sich dann überlegt, ist das dann das Richtige? Ist es, wie geht man damit um? Aber das gibt einem dann trotzdem ja auch wieder die Kraft, dass man sagt, okay, es gibt Schlimmeres. Und das verfolgt mich dann auch so bis heute, dass es für mich zwar schon Situationen gibt und auch für andere, wo ich sage, das ist jetzt eine extrem missliche Lage, aber geht eine Tür zu, geht die andere auf. Es bieten sich neue Möglichkeiten. Und das muss ich sagen, ist an der Stelle so für mich auch der Fall gewesen.
Ja. Wie ist das kulturell im Großkonzern bei der Bahn, weil du ja auch sagst, du kannst Dinge bewegen, hast du das Gefühl, dass da öffnet sich auch eine Kultur, die vielleicht früher geprägt war von starken Hierarchien, es dürfen keine Fehler gemacht werden, zu einer anderen Denk- und Arbeitsweise?
Ja, absolut. Also da lagen ja nun mittlerweile auch 10 Jahre dazwischen, seitdem ich zurückgekommen bin. Wie gesagt, dazwischen waren noch die anderen Stationen. Ich kam als letztes noch von einem Verlag und bin dann zurückgekommen zur Bahn mit dieser Möglichkeit, eben dieses Thema zu betreuen, aufzubauen, was sich um Coworking an den Bahnhöfen dreht. Und das war für mich schon auch ein ganz deutlicher positiver Wechsel, den ich da wahrgenommen habe, fing an bei dem, wie schnell man mittlerweile auch bei der Bahn auf das Du kommt, mit welchen Tools gearbeitet wird, nicht mehr dieses stringente, hierarchische Arbeiten und miteinander umgehen. Das Thema, klar, auch was Arbeitsflächen im Sinne von Open Space, Coworking angeht, hatte sich bei uns ja auch in der Zwischenzeit bei der Bahn dann entwickelt. Und das sind alles Dinge, die dazu beigetragen haben, dass die Zusammenarbeit und das Gefüge in sich einfach viel, viel leichter geworden ist. Es ist eine viel, viel leichtere Zusammenarbeit, auch natürlich jetzt nochmal geprägt durch die Corona-Sondersituation, die auch nicht nur uns, ich denke, das geht allen Unternehmen so, die Mitarbeiter nochmal unheimlich zusammengeschweißt hat, ja, dass viele Dinge auf einmal gehen, die früher nicht gingen. Und insofern hat sich auch bei dem DB-Konzern da wirklich eine Menge geändert und wirklich zum Positiven. Also was die Zusammenarbeit angeht, ist es ein ganz, ganz anderes Empfinden bei mir, als es das vor 12 Jahren war.
Also ich hatte so ab dem Jahr 2009, ich glaube bis einschließlich 2013 oder 2014 die Bahncard 100. Ich bin damals täglich von Hamburg nach Berlin gependelt und weiter nach Frankfurt-Oder zu meiner damaligen Firma Wir kaufen's, as good as new, und war derjenige, der im Gründerteam in Hamburg lebte und eigentlich dieses Remote-Modell gemacht hat. Aber ich bin fast jeden Tag hin und her oder mal einen Tag geblieben. Also mein Hauptarbeitsplatz in der Zeit war die Lobby unten neben dem Vapiano, erinnerst du dich? Die, also, da habe ich gesessen auf den, ich glaube, blauen Ledersesseln gerne mal, Laptop auf den Knien. Also die Offline-Tools von Google waren noch nicht so richtig geil. Musste mir also immer überlegen, was machst du in der Zeit und wie arbeitest du? Also die Leute, die es gefeiert haben mit irgendwie Focus-Time, die haben immer vergessen, so ja, so richtig Collaboration ging aber nicht. Und mich würde jetzt mal interessieren, von dort, ja, das so ein rot-blauer Space, viel Pendler, viel Fahrer zu dem Thema richtig echtes Coworking. How did that happen?
Ja, also wir haben schon sehr natürlich aus der Kundenperspektive erstmal geguckt. Genau solche Fälle, wie du gerade beschrieben hast, und gesagt, wir haben einerseits eine Infrastruktur wie ein Bahnhof, die, ich würde fast sagen, oder unbestritten, sehr zentral immer liegt. Und gleichzeitig haben wir natürlich eine große Anzahl von Nutzern, die tagtäglich unterwegs sind, die immer diese Notwendigkeit haben, im Rahmen ihrer Reise auch tatsächlich die Zwischenzeiten sinnvoll zu füllen. Und da sind wir dann hingegangen und haben gesagt, ja gut, wie können wir das irgendwie sinnvoll verbinden? Auf der einen Seite den Kunden, der was braucht, auf der anderen Seite die Infrastruktur, die wir haben, vor allem mit dem Ansinnen auch die Bahnhöfe wieder attraktiver zu machen, eher als Mobilitätshub zu verstehen. Und da sind wir dann rangegangen und haben gesagt, okay, dann lass uns gucken, inwiefern können wir diese Flächen eben auch zugänglich machen für Kunden, eben mit dem Vorteil, absolut nah am Gleis, im Bahnhof zu sein, um möglichst die Wege kurz zu halten. Ansonsten hat das Ganze, verliert es an Attraktivität. Ja, da sind wir dann hergekommen und haben den ersten Space jetzt im Berliner Hauptbahnhof, jetzt ist auch schon wieder ein gutes Dreivierteljahr her, aufgebaut, um wirklich in der Nähe von den Gleisen, den Reisenden eine Möglichkeit zu geben, auch sinnvoll zu arbeiten und wirklich genau so einen Rückzugsort zu haben, den sie brauchen.
Gib mal ein bisschen Abriss zum Konzept, bevor wir tiefer mal einsteigen in das Thema moderner Raum, moderne Arbeit, wenn du magst. Das interessiert mich sehr. Wir machen das ja, betreuen ja das Thema auch aus der Kommunikationsbrille. Und ich habe da ein paar Fragen an dich, aber bevor wir das machen, einmal, dass du sagst, okay, wie groß ist der Space, für wen ist das, wo liegt der, wenn man sich den Hauptbahnhof vorstellt und nicht so gut kennt, einfach, dass man sich das ein bisschen in einem Podcast auch vorstellen kann.
Der ist 1500 Quadratmeter groß, es ist die 10. Etage, der Hauptbahnhof hat ja im Grunde genommen vier Flügel. Das ist der sogenannte Nordostflügel. Das heißt eben nicht Richtung Kanzleramt raus, sondern genau in die andere Richtung und dann Richtung Wasserhalten. Der liegt, wie gesagt, oben im 10. Stock. Der ist aufgeteilt im Grunde genommen in drei Bereiche. Wir haben einen Bereich, der, ich sag mal so ganz klassisch natürlich, Meeting und Besprechungsräume beinhaltet. Wir nennen die Meeting Rooms und dann auch sogenannte Resident Offices. Also das heißt, dass wir auch permanente Mieter haben. Das heißt, die haben ihre Offices dort in der Etage und die sind dann auch abgeschlossen und eben nicht offen zugänglich. Und dann, das ist so unser, ich will mal sagen, unser Steckenpferd, unser USP. Wir haben einen Großteil der Fläche als sogenannten Minute Seat konzipiert. Das heißt, wir sind absolut flexibel. Es ist niemand bei uns daran gebunden, dass er irgendwie mit der Bahn gefahren sein muss. Es ist in dem Fall völlig egal. Es ist also offen für jeden. Voraussetzung ist nur, dass er sich bei uns in unserer App registriert und dann hat er sofort einen Zugang auf die Fläche, kann dort in diesen kurzfristigen Bereich rein, kann da eine halbe Stunde arbeiten, kann aber auch drei Stunden bleiben und ist dann über die App eben auch gleich an die Abrechnung abgeschlossen, die dann im Hintergrund auch abläuft. So,
ja. Und hier kommt die ganz, ganz kurze Werbeunterbrechung. Ihr kennt das Spielchen. Und hier geht's um einen Werbepartner, den ihr kennen solltet. OMR, unser Partnerunternehmen. Die OMR ist der Grund, dass wir diesen Podcast auch so weit gebracht haben, wie er heute ist. Insofern freue ich mich besonders, dass die OMR Academy unser Werbepartner ist. Was ist das? Mit der OMR Academy bekommt ihr das Wissen der besten OMR-Expertinnen in einem innovativen Lernumfeld vermittelt. Also in kurz, ihr bekommt 10-wöchige E-Learning-Kurse, 2 bis 3 Lernstunden pro Woche zu Themen, bei denen es bei OMR eben geht, Facebook, Instagram Advertising, SEA, Google Ads, Digital Marketing Analysis, SEO, E-Mail Marketing, Instagram Marketing und, also sprich alles rund um dieses Thema, was man heute braucht. Das Ganze flexibel, ihr könnt es nach der Arbeit machen, während der Arbeit, wenn ihr wollt, wann und wo ihr wollt. Ziemlich abwechslungsreich, wie OMR eben so ist. Ihr habt Selbstlernformate, es gibt Praxisaufgaben, Austausch im Forum, aber eben auch die Lernformate, die ihr dann online einsehen könnt. Völlig device-unabhängig und das Geilste, ihr kriegt natürlich ein Abschlusszertifikat. Logisch, denn dann könnt ihr eben sagen, ihr seid in einer der Marktdisziplinen wirklich von Grund auf neu aufgestellt und könnt eben auch zeigen, dass ihr das Ganze gemacht habt. Jetzt das Beste, ihr bekommt 10% auf alle Kurse bis Ende Oktober. Also wenn ihr den Gutschein bis Ende Oktober einlöst, hier kommt der Gutscheincode NEWWORK10 und das Ganze auf der Website omr-academy mit C geschrieben.de. omr-academy.de und da löst ihr den Gutschein NEWWORK10 ein. Jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge.
So ein Konzept kostet ja nicht 3,50 Euro, sondern das ist ein Rieseninvestment. Du brauchst ein Team, du brauchst Planung, das sind strategische Entscheidungen. Und wenn du jetzt nochmal an den Prozess zurückdenkst, auf die Frage, okay, wir haben hier einen Raum, Wir müssen uns für eine Fläche entscheiden. Wir müssen die mit bestimmten Sachen ausstatten, für bestimmte Tätigkeiten. Wie seid ihr vorgegangen, um das zu erarbeiten? Also sei es jetzt Activity-Based Working, sei es ein klassisches Coworking-Modell, seien es alte Designkonzepte, Bürolandschaft. Was habt ihr euch angeschaut zur Inspiration und wie seid ihr vorgegangen, um zu entscheiden, so soll das aussehen?
Also wir sind ehrlicherweise auch aus der Erfahrung, die wir von unseren Kollegen auch innerhalb des Konzerns auch schon mal hatten, mit denen von denen haben wir da durchaus auch profitiert, aber wir haben uns auch mit einem Partner zusammengetan, der in der Branche eben auch absolut etabliert ist. Du kennst ja auch ganz gut Design Offices. Das heißt, mit denen haben wir zusammen gearbeitet und arbeiten mit denen immer noch heute partnerschaftlich sehr gut zusammen. Und mit denen haben wir uns über dieses Konzept eben auch ausgetauscht und hinterfragt, was ist denn eigentlich das, was momentan wirklich gebraucht wird, und vor dem Hintergrund oder in diesem Zusammenspiel sind wir dann eben auf die Fläche gegangen, haben uns die angeguckt, was muss geändert werden, wie muss die Fläche gegebenenfalls anders konzipiert werden und wo legen wir den Schwerpunkt im Hinblick auf die Büroausstattung und auf die Möbelausstattung. Und da sind wir eben vor allem vor dem Hintergrund unserer Kunden, die wir haben, die wir schon im Netzwerk haben, eben dahin gekommen zu sagen, wir brauchen einen großen Bereich, der diese Flexibilität abbildet, dass jemand reinkommen kann, arbeiten kann, wieder rausgehen kann. Und darauf sind auch unsere Möbel ausgestattet und generell ist die Fläche darauf ausgelegt. Die ist so ein bisschen wie so ein Schneckenhaus konzipiert. Man kommt rein, hat vorne einen Bereich, der so als Welcome-Tresen fungiert. Da ist es überall noch ein bisschen trubliger und je weiter man in die Fläche reingeht, desto ruhiger wird es und sich nach hinten zieht. Und wir bieten auf unserer Fläche auch alle möglichen Möbel an, ob das so ein Lounge-Sessel ist, ob das ein Sofa ist, ob das Stehtische sind, ob das normale Sitztische sind, will ich mal sagen. Jeder Sitz ist trotzdem darauf ausgerichtet, dass du da vollwertig arbeiten kannst und eben nicht dieses Dilemma entsteht, so wie du es vorhin beschrieben hattest, dass du mit deinem Laptop auf den Knien irgendwo sitzen musst, sondern du hast dann Tische, die du dir ranziehen kannst und dass du da eben auch richtig arbeiten kannst.
Ja, Michael Schmutzer ist der CEO von Design Offices, das muss irgendwie eine der 80er Folgen gewesen sein, da hatten wir ihn im Podcast und wir kennen die ja auch gut, haben ja auch lange in dem Büros gearbeitet und ich glaube auch die Veranstaltung mit euch hat in einer der Flächen gegenüber stattgefunden, wenn ich mich recht entsinne. Die ist direkt gegenüber.
Humboldthafen.
Und was ich spannend fand, was Michael sagt, er hatte zwei Aspekte. Er hat auf das Activity-Based Working aufgegriffen. Das ist ja ein altes Konzept aus den 80ern und mit Vorzeiten noch davor Action Office 1 und 2 aus den 60ern sogar schon. Und er sagte, das ist wie so eine, eigentlich wie in so einer Sporthalle beim Zirkeltraining. Man holt sich halt das Zeug aus der Garage, macht das Tor wieder zu und fertig. Das heißt, relativ leicht, so eine Fläche auch umzufunktionieren für, keine Ahnung, sei es mal Afterwork, sei es ein größerer Workshop, eine Veranstaltung. Das war auf seiner Fläche damals möglich. Und das Zweite, das fand ich eigentlich noch spannender, was er im Podcast erzählte. Er sagte, ich weiß gar nicht, ob es ein Podcast war oder ein Video danach, nagel mich nicht fest. Er sagte, dass seine Beobachtung ist, dass Dinge, die zu polished, zu hochwertig sind, häufig nicht benutzt werden. Nur wenn Sachen schon so ein bisschen in use aussehen, trauen sich Menschen, die auch einzusetzen. Und das ist ja einer der Kernprobleme dieses Activity-Based Working, dass den Menschen häufig ein Arbeitsplatz fehlt, den sie selber ständig benutzen und sich nicht trauen, rauszugehen und die Fläche zu nutzen. Beobachte ich immer wieder bei Coworking-Konzepten. WeWork hatte uns das damals auch erzählt in Chelsea. Also so ein richtiges Problem, weil du willst ja, dass die Fläche in Benutzung ist. Gibt es Elemente bei euch, wo du sagst, wir bringen halt auch Menschen bei, diese Fläche richtig zu nutzen. Wir sorgen für Austausch, wir sorgen für Einsatzmöglichkeiten. Oder lasst ihr erstmal machen und beobachtet?
Ja, wir sind momentan eher noch in der Beobachtungsphase, was das tatsächliche Nutzerverhalten auf der Fläche angeht. Da hat uns Corona sicherlich auch nicht geholfen, weil wir natürlich momentan jetzt auch noch nicht auf so viel zurückgreifen können, was so eine Schlüsse super zulässt. Wir gucken natürlich, wir machen schon, wir arbeiten im Austausch auch mit Kunden, mit Kundenbefragungen und es gibt ja auch Möglichkeiten, dass man, da sind wir gerade dran, einfach zu gucken, wie kann man mit Sensorik oder ähnlichem arbeiten, zu schauen, welche Möbel, welche Bereiche auf so einer Fläche werden besonders genutzt. Und wir versuchen schon, die Kunden natürlich dazu auch zu bringen und die Nutzer dazu zu bringen, dass das jetzt alles nicht zu shiny aussieht, dass da keine Ängste bestehen, da irgendwelche Dinge zu benutzen auf der Fläche. Aber ja, was man durchaus sagen kann, wir haben auch auf der Fläche Telefonboxen verteilt und die erfreuen sich wirklich großer Begeisterung oder Frequenz, weil die unseres Erachtens genau das wiedergeben, was wir so bei den Nutzern, was wir sehen, was die erwarten und brauchen, nämlich diesen Rückzugsort, sich irgendwie eine halbe oder dreiviertel Stunde mal einzuschließen, offen zu sprechen, ohne andere zu stören und ohne gleichzeitig eben auch vertrauliche Dinge preiszugeben. Und das ist das, wo wir eben unterschiedliche Welten auf der Fläche auch anbieten und Arbeitsumgebungen, dass wirklich jeder das in dem Moment findet, was er gerade haben möchte. Wenn ich jetzt gerade aus Stuttgart gekommen bin und ich weiß nicht, 7 Stunden im Zug saß, dann möchte ich halt auch gar nicht sitzen, dann möchte ich am Stehtisch arbeiten. Ja. Und um das abzubilden, versuchen wir aber dann auch mit den Kunden auch natürlich nochmal intensiver in Austausch zu gehen.
Ich sehe ein Bild der Fläche im Hintergrund. Du hast, glaube ich, einen virtuellen Hintergrund aus dieser Fläche eingeblendet. Also da sind Stehmöglichkeiten, Sofamöglichkeiten, zentraler Tresen, kleiner Meetingtisch, diese Telefonboxen, um mal eine ganz Hands-on-Frage zu stellen. Sind das große, lebensgroße geschlossene Boxen oder sind das die, wo man sich reinstellt? Also bei Google gibt es die, wo man sich reinstellt und schon gut Schall isolieren. Es gibt ja die ganz geschlossenen, die sind bei Design Offices auch häufig anzutreffen. Für was habt ihr euch da entschieden?
Wir haben uns auch für die geschlossenen entschieden. Mhm. Die Entwicklung geht ja auch dahin, dass man eher diese Meeting-Raumkapazitäten auch sehr flexibel nutzen will. Das heißt, man baut jetzt mittlerweile, kommen von so einer Telefonbox hin, größere Varianten auch, die dann eben auch für 2 oder vielleicht auch bis zu 4 Leuten genutzt werden kann, was uns durchaus entgegenkommt, weil wir natürlich Räumlichkeiten damit viel effizienter nutzen können und nicht jedes Mal auch bautechnisch irgendwo ansetzen müssen, Dinge zu verändern, sondern man kann den Raum durch unterschiedliche Module besser bespielen. Also das spielt uns da momentan sehr in die Hände. Aber wir haben uns dafür die ganz geschlossene Variante entschieden. Die ist eben auch so ausgestattet, dass man, ich sag mal, nicht gleich nach einer Stunde da mit Schnappatmung rausfällt, sondern man kann da wirklich gut drin aushalten und arbeiten. Die sind gut klimatisiert und man sitzt und hat einen Tisch drin und also die sind wirklich sehr durchdacht.
Es gibt ja immer spannende Fragen, so mit wo platzierst du solche Bereiche, wo gehen die Leute hin, wo nicht. Es darf ja nicht zu privat in der Ecke sein oder zu weit weg, weil man dann nicht gerne hingeht. Zu nah dran ist auch blöd. Also da sind ja viele, viele, viele Aspekte auf so einer Fläche, die im Detail berücksichtigt werden müssen. Und jetzt ist noch ein Riesenbrett hinzugekommen, nämlich Corona, also sprich die Herausforderung, wie es genannt wird, das hybride Büro abzubilden. Ich mag den Begriff echt gar nicht, aber ich weiß, er hat sich durchgesetzt, aber ich finde, Hybrid ist immer so, wir wollen alles gleichzeitig, es muss alles möglich sein und hat diesen überheblichen Anspruch, dass es geht. Ich finde das Wort einfach nicht schön. Heißt nicht, dass es nicht trotzdem hilfreich ist zu verstehen, weil es geht ja darum, wie lassen wir digital und physisch zusammenfließen und machen beide Welten möglich. Was ist dein Blick auf das Büro, was als nächstes kommt? Was muss es leisten können, abgesehen von diesem Zusammenbringen digital und physisch? Was sind Dinge, wo du sagst, okay, da haben wir ein Auge drauf, jetzt nicht mal nur auf euren Coworking Space, sondern auch aus deiner Brille als Leader, als Führungskraft?
Ja, ich denke, dass tatsächlich die Entwicklung eher dahin geht, den Arbeitsplatz eben mehr und mehr an den Wohnsitz oder an den Lebenssitz des Nutzers ranzuschieben. Mit Hybrid, ich finde, es beschreibt es jetzt gar nicht so schlecht, dass man schon versucht, wirklich zu gucken, wie kann man es kombinieren, damit man die eine Seite nicht vollkommen aufgibt. Ich denke ja, es wird sich dahin entwickeln, dass mehr und mehr Unternehmen diese Bereitschaft auch ihren Mitarbeitern gegenüber signalisieren werden und anbieten werden. Einige sind da ja auch schon vorgeprescht, ist vielleicht zu viel gesagt, aber die haben das jetzt schon umgesetzt, ob das jetzt gerade Otto ist oder RatePay oder tatsächlich sogar auch die Staatskanzlei in Schleswig-Holstein macht das wohl auch als Modellversuch, die ihren Mitarbeitern diese Möglichkeit geben, an so einem dritten Ort wirklich noch den Kontakt auch zu finden. Das ist ja das, was in der Corona-Zeit so kurz gekommen ist. Und wenn ich im Homeoffice sitze, dann habe ich meine üblichen Nachteile, das ist ganz klar. Ich suche aber auch den Austausch und den kriege ich, wenn ich einen Ort habe, wo eben mehrere Leute hinkommen. Und das muss nicht immer der Unternehmensstandort sein, sondern das kann durchaus, nehme ich jetzt hier ein Beispiel, ein Standort in Potsdam sein, wo eben Menschen und Kollegen von mir, die in Potsdam wohnen, nicht den Weg die halbe, dreiviertel Stunde in die Stadt in Kauf nehmen, sondern direkt hier bleiben. Und dadurch eben auch eine Collaboration, die wir ja eigentlich irgendwo erreichen wollen, auch wieder stattfindet. Viel weniger dieses nur alleine zu sitzen und zu Hause zu arbeiten oder im Unternehmen alleine zu arbeiten. Und ich glaube, die Unternehmen werden sich da wirklich fragen müssen, was bieten wir an? Wie kriegen wir ein Verständnis, ein gemeinsames Verständnis mit den Mitarbeitern, sie wieder an den Unternehmensstandort zu bekommen? Was sind die Gründe, die dafür sprechen? Mhm. Und das kann meines Erachtens nur das Zwischenmenschliche sein. Das ist die reine inhaltliche Arbeit wird dafür nicht mehr ausreichen, sondern es muss was sein, was wirklich einen Mehrwert schafft für den Nutzer, was er an einem anderen Ort nicht bekommt. Und das ist der Austausch wirklich mit den direkten Kollegen, mit Führungskräften, um tatsächlich noch bestimmte Perspektiven, Visionen auch mit den Kollegen auch zu diskutieren und auch zu planen.
Und in dieser ganz kurzen Werbeunterbrechung geht es um das Unternehmen Lab Campus. Das Ganze findet ihr auf der Website labcampus.de mit LAB geschrieben und Campus mit C. Dort findet ihr alle Informationen. Lab Campus ist der neue Innovationscampus direkt am Flughafen München. Die Idee ist, dass die Community, die dort arbeitet, ihr könnt dort nämlich Büros anmieten, sehr aktiv zusammenarbeitet, branchenübergreifend, dann auch Ideen entwickelt, die ganzen testet und zur Marktreife bringt, weil ihr habt die Möglichkeit, die Testingflächen am Airport zu nutzen, Feedback von Passagieren einzuholen und eben euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die flexiblen Arbeitswelten und die Freizeitangebote dort vor Ort auch zu bieten. Los geht das Ganze ab März 2022 und könnt dort eben jetzt eure Bürofläche mieten und vor allem individuell einrichten. Lab Campus, vielleicht nochmal so zum Hintergrund, möchte eben gemeinsam mit der Community an Lösungen der Zukunft arbeiten. Und ihr habt dort Unterstützung von den Innovationsservices, von den Community Services und habt eben auch ein internationales Partnernetzwerk dort. Also schaut mal auf die Website, ich habe es mir gerade angeschaut. Wir haben ja selber mit Blackboard in Berlin auch eine Fläche in einem Campus. Und hier in München am Lab Campus habt ihr jetzt die Möglichkeit, ähnlich zu arbeiten. Ich kann das auch nur gutheißen, weil das ist sinnvoll genutzte Fläche plus diese Vernetzung untereinander, die macht total Sinn. Die Vermietung beginnt sofort, also ihr könnt das anmieten und könnt ab März 2022 dort rein. Die Landingpage ist labcampus.de, labcampus mit c.de. Den Otto Case, den haben wir mit Blackboard von Anfang an mit begleitet, den kenne ich sehr gut und haben eben sehr stark drauf gepusht, dass ein Schritt davor losgelegt wird, sprich, wie wollen wir eigentlich zusammenarbeiten? Daher kommen so diese Quotes mit, je emotionaler das Thema, desto synchroner die Kommunikation oder die Kommunikationsmatrix, die verwendet wurde, um den Raum auch mit zu planen, weil wir sind ja keine, wir haben zwar Innenarchitekten und Architekten bei uns, so Psychologen, aber wir sind keine Planungsfirma. Was wir machen ist, wir schauen uns die Kommunikation an. Und was du gerade beschreibst, spiegelt einen ganz spannenden Aspekt wider, nämlich, dass in solchen Fällen, wo so große Projekte anstehen, häufig die Fläche immer erstmal genommen wird, anstatt zu schauen, okay, wie wollen wir denn eigentlich arbeiten? Und uns fällt immer wieder auf, und das ist nicht einfach zu lösen, je spezifischer diese Frage beantwortet werden soll, desto schwieriger wird's. Also wie kann ich auch als Mitarbeiter lernen, was brauche ich? Also was du gerade beschreibst, ne? Brauchen wir jetzt gerade als Team eine Zusammenkunft, die in Corona-Zeiten echt schwierig ist? Reicht ein Anruf? Geht's mit einem Videocall? Müssen wir uns sehen? Was wollen wir herstellen? Und das ist ja eben so dieses Thema Anleitung, Guidance, dabei helfen. Und ich habe bisher kein Coworking-Konzept gesehen, was wir uns angeschaut haben. Und wir haben viele gesehen. Mindspace, WeWork, Second Home LA, Design Office und Co., die halt auch wirklich Sessions mit anbieten, zu sagen, okay, wie macht man das eigentlich? Also wie geht das eigentlich richtig? Und zwar das, was du gerade beschreibst, auch als Führungskraft. Jetzt komme ich an die Grenze, weil ich merke, ich habe hier ein echt kritisches Thema im Team. Und die Irene Oxenoglu von Otto, die das Thema Future Work dort intern leitet, die im ersten Workshop dabei war, die meinte auch, naja, ich bin ja nicht im IT, aber da war der Take, den wir hatten, dass wir gesagt haben, ja doch, du bist aber die Verbindungsstelle, die cross-funktionale Verbindungsstelle zwischen IT, Betriebsrat, HR, Entwicklung. Also es geht nicht darum, alles zu können, aber es geht schon darum, so einen Blick drauf zu haben, zu sagen, okay, wo gibt's vielleicht Lücken? Und ich finde es wahnsinnig bezeichnend, dass es keine wirklichen, echten, mutigen Ansätze gibt für nach Corona, außer mir fällt ein Artikel ein, der wirklich gut war, die darauf gehen, weil dieses Zwischenmenschliche so schwer zu greifen ist, was du gerade beschreibst. So welche Faustregeln wendest du an? Was sind Sachen, die du jetzt mitgenommen hast aus den letzten Monaten, wo du sagst, die werden wir mit ins Coworking der Zukunft übertragen? Die haben wir im Team gelernt, die haben wir ausprobiert, die werden wir mit übertragen.
Also für mich ist die wesentliche Erkenntnis, dass der persönliche Kontakt ist nicht zu ersetzen. Mhm. Der ist als Austausch eben gerade der Gefühle, ja, mit dem, wie geht es den Menschen eigentlich wirklich und wie geht es allen, ist er unersetzlich. Und dazu zählt auch durchaus, dass ich zum Beispiel auch gerne zum bildlichen Telefonhörer greife, weil ich schon auch nochmal wieder was anderes finde, wenn man nicht unbedingt immer nur eine Videotelefonie macht. Das schafft ja manchmal doch auch eine gewisse Distanz irgendwo. Die einen sind so, dass sie dann Bilder einblenden, die anderen nicht. Es ist dann immer eine gewisse konstruierte Situation. Und das nehme ich aus der Zeit mit, dass dieses persönliche Gespräch, das kann nicht ersetzt werden. Das muss stattfinden. Und ja, klar beziehe ich das sicherlich auch ein bisschen auf mich selber auch immer wieder. Aber es gibt ja viele Dinge, die auch Menschen bedrücken, die sie auch nicht aktiv ansprechen. Und die kriegst du in Form eines Videocalls nicht mit. Ja, du kannst diese Schwingung, will ich mal sagen, die kannst du nicht erfassen. Und das ist für mich die wesentliche Aufgabe, das auch mit nach Corona, wenn es denn nach Corona geben würde, oder zumindest mal die Zeit jetzt der hohen Pandemiezeit mitzunehmen, dass man das aufrechterhält. Inhaltlich haben wir gezeigt, dass Dinge abgearbeitet werden können, ohne dass man sich dafür sehen muss und dass man über die Tools, die wir haben, auch eine inhaltliche Diskussion, die man früher nicht für möglich gehalten hat, über so ein Tool realisiert.
Da. Meine Frage wäre oder bezieht sich genau darauf, wie du dir vorstellst, völlig egal, ob schon ausprobiert oder nicht, diese Räume zu schaffen und zu erhalten, auch im Virtuellen. Also wie schaffst du einen sicheren Raum im Virtuellen zum Beispiel, dass Dinge angesprochen werden können, wenn es halt mal nicht geht? Und gleichermaßen nachher das Afterwork-Bier, dass trotzdem Gespräche stattfinden, weil ich glaube, viele Firmen haben gemerkt, dass diese Gruppen, Videocalls überraschenderweise nicht funktionieren, wenn 30 Menschen zeitgleich drin sind und Bier trinken und sich über verschiedene Themen unterhalten. Oh Wunder, die Grenze der Technik. Trotzdem müssen diese Themen ja auch angesprochen werden. Wie bringst du dein Team dazu? Was machst du mit denen, dass sie das auch tun? Oder funktioniert es vielleicht noch nicht? Ihr überlegt noch, was ist da dein Take drauf?
Ja, das ist gar nicht so einfach, ehrlicherweise. Ich will mal sagen, ja, wir haben ziemlich positive Erfahrungen erstmal gemacht. Also wenig festgestellt, dass es Dinge gab, die wir so nicht klären konnten, dass wir irgendwo abgerutscht sind und gemerkt haben, das kriegen wir so nicht hin. Aber wir haben auch jetzt die letzte Zeit gerade dazu genutzt, dann auch natürlich unter Einhaltung der Regeln und so weiter. Aber wenn es mal kritisch wurde und jetzt auch wieder das Thema darum ging, wo laufen wir jetzt hin, wie machen wir weiter, wie organisieren wir uns, das dann tatsächlich live auch zu besprechen. Es fällt in einem tatsächlich räumlichen Raum mit echten Wänden, fällt es den meisten leichter, wirklich was zu äußern. Ob das mit sich selber zu tun hat, eine Unzufriedenheit oder eine Kritik ist, das ist leichter, als es in so einem digitalen Medium zu machen. Und ich handhabe es schon oft so, dass ich dann natürlich solche Zweiergespräche, dass die nicht so hart strukturiert sind oder ähnliches, um eine Atmosphäre zumindest erstmal zu schaffen, die das ermöglicht. Aber der Raum an sich, ich muss ehrlicherweise sagen, ich könnte es jetzt gar nicht so beantworten, man kann dann nur aus unseren Erfahrungen jetzt sprechen.
Genau, ich glaube, da gibt es auch keinen richtigen Falsch drauf. Ne? Also es ist ja eine sehr herausfordernde Frage und du hast eigentlich schon einen spannenden Punkt gesagt, dem wir uns ähneln, diese Anrufe zwischendurch, von denen wir alle früher gelernt haben, ich rufe einen Kumpel an und frage, wie geht's dir, die halt nicht ein Slot im Kalender sind, also nicht, es wird immer das New Normal genannt. Ich finde die Videokonferenzen und Kalenderslots das New Formal, also echt schlimm. Und der Anruf zwischendurch, der fehlt dann häufig. Und dabei ist der so schön. Reicht ja, wenn einer sich morgens meldet, mal hören, wie es dir geht. Ja. So, und diese Experimente finde ich sehr interessant im Moment, zu gucken, wie kriegen wir dieses Zwischenmenschliche in diese Räume rein. Und wenn ich jetzt so ich gucke jetzt in den Raum hinter dir, an den Tresen, ne, so, wenn man da steht und eine Videokonferenz hat und ich sag mal, es gibt ja auch die Möglichkeit, nochmal Bildschirme anders zu integrieren, neue Technologien. Gibt's da etwas, wo ihr sagt, wir sind dafür offen, wir probieren aus, wir testen oder lasst ihr erstmal laufen? Wie geht ihr davor?
Ja, ich spreche mal primär jetzt mal für mich und meine Vision, wie ich es mir vorstelle, bevor ich sogar angefangen hatte und dieses ganze Thema sich entwickelt hatte, es war ja auf dem Weg, aber ich kam dann dazu, um das zu unterstützen, war für mich so der wünschenswerteste Fall, dass ich mir vorstelle, irgendwie gibt's ja durchaus, dass ein Zug irgendwie Verspätung hat oder ausgefallen ist und ein Nutzer dann sagt, Mensch, ach, na gut, dann gehe ich da jetzt, muss ich jetzt hier eben den Aufenthalt über die Runden bringen und kommt zu uns auf die Fläche und arbeitet bei uns und merkt, wie gut es geht, aber eben lernt auch Leute kennen, mit denen er sich austauschen kann und stellt fest, Mensch, super, das hilft mir ungemein, dass ich mich mit jemandem austauschen kann, der am Abend nach Hause fährt und sagt, Mensch, das war eigentlich super, dass der Zug ausgefallen ist. Das war ein tolles Erlebnis, hat mir wirklich was gebracht. Jetzt die Frage, wie kriegt man das konkret umgesetzt? Es gibt ja Möglichkeiten, klar, immer so datenschutztechnisch nicht immer ganz einfach, auch bei uns im Konzern. Aber dass man User, die auf der Fläche sind, in solche Tools eben wirklich einloggen lässt, entweder direkt in unserer App oder darüber gespielt, sodass eine Kollaboration wirklich auch stattfinden kann. Denn das ist ja das, was es am Ende interessant macht. Und das ist nur was, wo wir gesagt haben, wir wollen jetzt erstmal uns sozusagen und den Nutzer damit auch nicht gleich überfordern. Wir wollen erstmal überhaupt klar machen, welches Produkt jetzt hier am Bahnhof für den Nutzer den Mehrwert bringen soll. Und dann können wir später nochmal was draufsatteln. Und das wäre das, wo ich denke, da können wir hinkommen. Dass wir das sicherlich als Bahn nicht übertreiben werden, ist auch klar. Aber dass wir da einen Raum schaffen, der wirklich zu einem Austausch auch führt. Ja, dass man diesen Raum eben nicht nur zum Arbeiten, sondern auch für einen Austausch nutzen kann. Und da ein bisschen Anleitung geben und Hilfestellung geben über diese Art von Pools.
Also ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht, die Reise bei euch. Und du merkst an den Fragen, mich interessiert das in aller Tiefe und Detail. Und wer darüber gelangweilt ist, der für den ist es dann vielleicht nichts. Aber ich finde es sehr, sehr, sehr spannend, was dort auf Flächen passiert und dass ihr euch auch auf dieses, man kann es ja was sagen, Experiment, strategische Experiment eingelassen habt, weil das Geschäftsmodell und die Entwicklung macht natürlich total Sinn. Und das finde ich im Sinne einer Transformation hochgradig spannend, also sehr bemerkenswert und würde mich freuen, da auch mal mit der Kamera zu kommen, so wie wir das auch mit anderen gemacht haben. Also bei Otto haben wir auch ein ausgiebiges Video gemacht, auch bei Microsoft, um das anzugucken und da mal weiter in Richtung Zukunft zu brainstormen, wenn es die Situation zulässt.
Ja, super. Das sehr gerne. Schön. Sehr, sehr gerne. Das können wir gerne machen. Und wir freuen uns ja auch. Wir machen das ja, wie du selber gesagt hast. Das ist für uns ein strategisches Thema dahingehend, dass wir ja unseren Beitrag zum Klima und zur Mobilitätswende da auch beitragen wollen und sehen, dass das einfach ein Baustein in dieser ganzen, in diesem ganzen Puzzle ist. Das ist eben nicht mit einmal getan. Wir müssen auch unseren Kunden, und mit unseren meine ich in dem Fall tatsächlich den ganzen Konzern, denn wir haben ja viele, ob das Logistikkunden sind, ob das die Reisenden im Fernverkehr sind und so weiter. Wir müssen Angebote schaffen und wollen die Angebote schaffen, dass es natürlich attraktiv wird, überhaupt umzuswitchen und weg vom Auto hin auf die Bahn. Das ist ja der Kernpunkt unserer Konzernstrategie, auch diesen Wandel auch zu unterstützen mit entsprechenden Angeboten. Dazu zählt ja nicht nur Coworking. Wir bieten ja auch noch andere Dinge wie Smart Locker oder Ladestationen für E-Scooter oder Micro-Hubs. Um diesen Mobilitätswandel auch wirklich mit Produkten zu untermauern und Möglichkeiten zu schaffen, weil wir natürlich auch wissen, wenn wir keine Angebote schaffen, dann hat der Nutzer auch keinen Grund zu wechseln. Dazu ist er in seinem bisherigen Verhalten oft zu eingefahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Für mich ist immer ein schönes Beispiel, wenn ich mit dem Zug reinfahre zum Hauptbahnhof und auf der AWO sehe, wie die morgens dann der Stau dort ist. Für mich wäre es ein Gräuel, weil ich finde, es ist so vertane Zeit, aber für viele ist das ein eingefahrener Mechanismus, das zu tun. Und wir müssen da aus Bahn Ansicht eben Angebote schaffen, die es attraktiv machen, aufs Auto zu verzichten. Und das ganz unbenommen von Gesetzgebung oder ähnlichen Maßnahmen, was dann wie zu fördern ist, steuerlich, wie auch immer. Aber wir als Mobilitätsdienstleister, wir wollen was bieten, was es attraktiv macht, tatsächlich unsere Leistungen und unsere Produkte zu nutzen und eben andere stehen zu lassen. Das tut uns allen gut und hilft uns allen.
Zwei Fragen habe ich noch und ich hoffe, ich konnte Michaels Fragen, die er jetzt gehabt hätte, auch mit einbringen. Ich versuche immer, die Stühle zu wechseln und was zu überlegen. Aber ich war jetzt auch sehr fasziniert von den Ausführungen und dem Thema im Detail und ich denke, er wäre es auch gewesen. Eine Frage betrifft immer die Inspiration. Wenn du jetzt für dich guckst, wo ziehst du deine Wissensbausteine her, deine Quellen für Inspiration? Gibt es Bücher, die du liest und welche würdest du empfehlen? Vielleicht so 5 Stück, vielleicht auch 3?
Ja, ich muss ehrlicherweise gestehen, ich habe also die mich so begleitet haben, waren gar nicht unbedingt immer irgendwelche Fachbücher.
Muss nicht. Also wir haben alles dabei, ne? Also wir haben Comics, Science Fiction, Fachbücher, wirklich bunter Mix. Deine 5 Bücher, wo du sagst, ja, doch, ich Burkhard, habe da irgendwie Inspiration draus gezogen.
Also wenn ich ganz weit zurückgehe, ist es sicherlich die unendliche Geschichte von Michael Ende. Die hat für mich so einen Schritt ins Lesen gebracht als Kind. Ja, hat mich, finde ich, immer noch toll, auch mit den Kindern sowas wieder zu lesen. Also die fand ich schon immer toll. So in letzter Zeit hat mich sehr begeistert und auch zum Nachdenken gebracht von Maya Göpel, das unsere Welt neu entdecken. Das Ganze, die heutige Situation nochmal einfach zu überdenken. Wo stehen wir? Was ist aus der Makrosicht wirklich wichtig? Ja, getrieben so aus der Thematik auch mit meinen Kindern habe ich den von Gerald Hüther dieses Education for Future gelesen. Das ist sehr interessant und das hat mich tatsächlich auch dazu gebracht, so ein bisschen auch, was meine Kinder angeht, so ein bisschen gelassener zu sein, weg von den Schulnoten, ein bisschen Abstand dazu gewinnen und eher zu gucken, was sind die wirklichen Sachen, die für Kinder relevant sind, aber natürlich auch für einen selber, was man mitnimmt. Und ja, dann habe ich hatte ja gesagt, ich bin ja auch ein Jahr in den Vereinigten Staaten gewesen, habe heute immer noch eine sehr enge Bindung zu meinen Gasteltern der Vereinigten Staaten. Deswegen hat mich so diese ganze Wahlthematik und die Zeit von Trump natürlich sehr mitgenommen. Und ich habe das Buch von Joe Biden gelesen, dieses Promise Me Dad, wo er ja auch das Thema, die Verarbeitung mit seinem Sohn, mit Hunter macht. Und das hat mir zumindest mal so die Hoffnung gegeben, wenn jemand, der so emotional und offen auch über Dinge schreiben und reden kann, das gibt mir eine unheimliche Zuversicht, dass der in der Position, in der er ist, zumindest nichts einfach ohne es sich wirklich gut zu überlegen und es gut abzuwägen, entscheidet. Und das als so Gegenpol zu dem, was wir davor hatten, hat mir jetzt irgendwie sehr viel Zuversicht gegeben für die Zukunft.
Letzte Frage betrifft deine Bucketlist. Wir stellen mir die Frage nach der Bucketlist. Und traditionell darf Michael die Frage stellen, weil er auf die Idee gekommen ist, die ich großartig finde. Und deswegen halte ich da mal meine Klappe und ich freue mich, wenn ich das auch mal darf. Aber ich hoffe, ich mache das jetzt so gut wie er. Deine Bucketlist. Was möchtest du noch erleben? Was möchtest du noch lernen? Und was möchtest du noch zurückgeben?
Wenn ich das mal jetzt erstmal beruflich das Erleben beziehe, dann möchte ich schon gerne sehen, dass wir es schaffen, ein gutes Netzwerk aufzubauen und wirklich einen Beitrag dazu zu leisten, dass Menschen einen Grund haben, umzusatteln, weg von den Autos hin zu einer klimafreundlichen Nutzung der Bahn. Und wir dazu unseren Teil dazu beigetragen haben. Das fände ich sehr schön. Und rein privat würde ich natürlich einerseits sehen, dass meine Kinder gesund aufwachsen und meine schon vor 2 Jahren geplante Hochzeitsreise zur Besteigung des Kilimandscharo würde ich gerne nachholen. Das würde ich dann doch gerne nochmal schaffen.
Lernen und zurückgeben?
Lernen ist relativ einfach, ist das Thema Italienisch. Ich möchte gerne das Italienische lernen. Ich bin zwar dabei, aber wie immer fehlt die Zeit und habe auch gerade eine Ausbildung zum Mediator gemacht. Und die beiden Themen würde ich gerne gut lernen und intensiv auch verfolgen. Das Letzte war zurückgeben. Das ist tatsächlich wahrscheinlich so dieses Thema. Ich würde ehrlicherweise gerne mal Blut spenden gehen. Ich darf nicht Blut spenden, also mein Blut nimmt keiner sozusagen. Ich habe zwar auch immer, ich habe es dir am Anfang ja auch schon gesagt, ich bin kein großer Freund von Spritzen, aber das wäre sowas, was ich so zurückgeben könnte. Meine Frau hat es mir vorhin irgendwie zugerufen, die Blutkonserven reichen momentan wohl in den Krankenhäusern ja nur wieder für einen Tag. Ziel ist 5 Tage. Ich würde gerne Blut spenden, aber darf es leider nicht.
Wow, das hat auch noch keiner gesagt und ich habe das vor ein paar Tagen gehört in einem Gespräch und ja, das bringt mich gerade nochmal zum Grübeln. Das ist ein guter Punkt. Blut und Organspenden. Ich glaube, in den Nordics muss man ein Opt-out wählen. Also da ist man als Organspender pauschal auch drin. Spannend. Danke, dass du das noch mit reinbringst. Danke dir für die Stunde, die wir gerade geknackt haben. Das war sehr, sehr, sehr spannend. Also auch das Persönliche, was du geteilt hast und dann den Blick auf Coworking und wie ihr das angeht, das war richtig spannend. Ich danke dir sehr.
Ja, ich habe zu danken. Vielen Dank, Christoph. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.